Tick-tock, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und herzlich willkommen zur 1099. Folge von Radio-Attack. Ich bin Sarah, ich bin neu hier dabei und ich bin vor kurzem umgezogen. Wer, wie ich in letzter Zeit, auf Wohnungssuche war oder ist, der weiß, wie frustrierend das sein kann. Man stößt schnell an Grenzen. Die Auswahl ist knapp, die Preise sind hoch und manchmal fragt man sich, ob es überhaupt genug Platz für alle gibt. Und noch frustrierender wird es, wenn man bedenkt, dass es in Wien laut Momentum-Institut rund 100.000 Wohnungen gibt, in denen offiziell niemand gemeldet ist. Ein Großteil dieser Wohnungen steht also vermutlich leer. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema unserer Folge heute, Leerstand. Wir wollen uns anschauen, was Leerstand überhaupt ist, warum er aus sozialer, ökonomischer und ökologischer Sicht problematisch ist. Außerdem wollen wir auch darüber sprechen, welche Lösungsansätze es gibt, beziehungsweise wie Leerstand kreativ und sinnvoll genutzt werden kann. Beginnen wir mal mit den Grundlagen. Der Begriff Leerstand umfasst eine Vielzahl von Situationen. Es geht dabei um Immobilien oder Flächen, die für längere Zeit nicht genutzt werden. Das können dann einzelne Wohnungen sein, ganze Häuser oder auch Gewerbeflächen. Also leerstehende Fabriken, ehemalige Bürogebäude oder auch unbebaute Grundstücke in Städten. Wichtig ist es, dabei zu unterscheiden. Nicht jeder Leerstand ist gleich problematisch. Manche Leerstände sind unvermeidbar oder sogar notwendig, während andere symptomatisch für größere und strukturelle Probleme sind. Schauen wir uns mal an, aus welchen Gründen Wohnraum leer steht. Da wäre zum einen der sanierungsbedingte Leerstand. Eine Wohnung oder ein ganzes Gebäude steht für die Dauer der Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten leer. An und für sich ist das wenig problematisch, wenn es sich um notwendige Instandhaltungs- oder Modernisierungsarbeiten handelt. Problematisch kann es dann sein, wenn es sich um Luxussanierungen handelt und darauf abgezielt wird, die Wohnungen anschließend teurer zu vermieten oder zu verkaufen. Dieser Fokus auf Gewinnmaximierung verdrängt einkommensschwächere MieterInnen und trägt zur Gentrifizierung bei. Ein weiterer Grund für Leerstand ist ein MieterInnenwechsel. Die Wohnung ist nach Auszug oder vor Einzug der neuen MieterInnen nicht bewohnt. Auch diese Art des Leerstands ist meist kurzfristig und oft unvermeidbar. Sie stellt also kein systematisches Problem dar. Okay, aber wann ist denn Leerstand nun wirklich problematisch? Die Antwort liegt, wie so oft, im Kapitalismus. In einem kapitalistischen System wird der Wohnraum als Ware behandelt, statt als grundlegendes Menschenrecht. EigentümerInnen und Immobilienunternehmen behalten oft leerstehende Wohnungen, weil sie darauf spekulieren, dass die Immobilienpreise steigen und sie dadurch höhere Gewinne beim Verkauf erzielen können. Spekulativer Leerstand verringert das verfügbare Wohnungsangebot, trotz hoher Nachfrage. Und die Konsequenz sind steigende Mietpreise, die besonders einkommensschwache Haushalte treffen. Wohnraum wird so zu einem Luxusgut, das sich immer weniger Menschen leisten können. Gleichzeitig bleibt der Wohnraum ungenutzt, der schon vorhanden ist. Ein offensichtlicher Widerspruch. Der Mangel an verfügbarem Wohnraum führt dazu, dass neue Bauprojekte entstehen, oft am Stadtrand. Und das bedeutet mehr Flächenversiegelung, mehr Energieverbrauch und eine stärkere Belastung der Umwelt. Bestehender Raum wird nicht genutzt, während an anderer Stelle Natur unwiederbringlich zerstört wird. Und so ist Leerstand auch aus einer ökologischen Perspektive problematisch. Aber wie viel Wohnraum steht in Österreich tatsächlich leer? Wir haben anfangs schon gehört, laut Momentum-Institut sind es in Wien an die 100.000 Wohnungen, in denen niemand gemeldet ist, also knapp jede zehnte Wohnung. Das ergibt eine Analyse der Registerzählungen aus 2023. Laut einer Greenpeace-Analyse, die im März 2024 veröffentlicht wurde, sind es österreichweit rund 230.000 Wohnungen mit mehr als 17 Millionen Quadratmetern Nutzfläche. Das wäre Wohnfläche für ungefähr 340.000 Menschen. Um diese Zahlen zu verdeutlichen, Diese leerstehenden Wohnungen würden genug Wohnraum für die gesamte Bevölkerung der Stadt Graz bieten. Bei all diesen Zahlen sollte vielleicht auch noch erwähnt werden, es gibt keine Pflicht, leerstehende Wohnungen zu melden. Es gibt zwar verschiedene Ansätze und Methoden, um den Leerstand einzuschätzen, das genaue Ausmaß von Leerstand zu bestimmen, ist aber schwierig. Das wird auch deutlich, wenn wir einen Blick darauf werfen, wie weit die Zahlen auseinandergehen. Während in der bereits erwähnten Greenpeace-Analyse von rund 230.000 Wohnungen gesprochen wird, kommt die Statistik Austria auf 650.000 Wohnungen, also fast das Dreifache. Diese Zahlen werden teilweise kritisch gesehen. Aber kurzum, auch wenn es keine exakten Zahlen zum Leerstand gibt, einig ist man sich jedoch, dass Leerstand ein massives Problem darstellt. Okay. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Leerstand ist aus sozialer, ökonomischer und ökologischer Sicht problematisch und noch dazu schwer zu erfassen. Aber was kann dagegen getan werden? Ein wirksames Mittel zur Reduzierung von Leerstand wäre eine Leerstandsabgabe. Das ist eine Steuer, die EigentümerInnen für unvermietete Wohnungen zahlen müssten. Sie soll Anreize schaffen, leerstehenden Wohnraum zu vermieten. In Österreich gibt es natürlich keine einheitliche Regelung. Stattdessen haben einige Bundesländer eine eigene Leerstandsabgabe eingeführt, deren Umsetzung aber stark variiert. Insgesamt ist diese Maßnahme im Moment nur mäßig effektiv. Die Beiträge sind oft zu niedrig, um echte Anreize zu schaffen, und zahlreiche Ausnahmen höhlen die Wirkung der Steuer aus. In manchen Gemeinden scheitert die Umsetzung einfach an fehlenden Daten. Dass eine Leerstandsabgabe ein effektives Mittel zur Reduktion von Leerstand sein kann, sehen wir deutlich am Beispiel von Frankreich. Dort wurde bereits 1999 eine Leerstandsabgabe eingeführt. Die französische Abgabe ist außerdem effektiver gestaltet als die österreichische. Sie ist prozentual und an die potenziellen Mieteinnahmen gekoppelt, während in Österreich feste Beträge pro Quadratmeter erhoben werden. So ist sie in Frankreich deutlich höher und zusätzlich steigt der Prozentsatz nach dem ersten Jahr von 10 auf 15 bzw. in Paris von 12 auf 25%. Dadurch wird ein echter Anreiz geschaffen, Wohnungen zu vermieten, statt leer stehen zu lassen. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Eine Studie von Mariona Segu von 2020 hat gezeigt, dass sich die Leerstände zwischen 1997 und 2013 um 13% verringert haben. Die schon erwähnte Greenpeace-Analyse hat diese Leerstandsabgabe nach dem Vorbild Frankreichs auf Österreich umgelegt. Mit einer solchen Abgabe wären rund 40.000 Wohnungen bewohnt statt leer. Und alleine mit einer Abgabe von 20 Euro pro Quadratmeter würden 350 Millionen Euro eingenommen werden. Okay, und jetzt mal genug mit den ganzen Zahlen fürs Erste. Nachdem solche Zahlen meistens eher abstrakt sind, möchte ich noch eine Plattform vorstellen, die vielleicht hilft, das Problem von Leerstand deutlicher und nahbarer zu machen. Der Leerstandsmelder ist eine interaktive Plattform, die Transparenz über Leerstand verschaffen soll. Auf leerstandsmelder.de können AnwohnerInnen selbst leerstehende Flächen melden. Der Leerstandsmelder ist also ein kollektiver Datenpool, der Missstände aufzeigen soll. Und daran kann sich jede und jeder beteiligen, also auch ihr. Wenn euch Leerstand in eurer Nachbarschaft auffällt, könnt ihr diesen dort melden. Wir haben es am Anfang bereits erwähnt. Nicht alle leerstehenden Räume eignen sich unbedingt als Wohnraum. Das bedeutet aber nicht, dass sie ungenutzt bleiben müssen. Hier kommt das Konzept der Leerstandsaktivierung ins Spiel. Dabei werden leerstehende Flächen oder Räume für kulturelle, soziale oder gemeinschaftliche Zwecke genutzt. Um näher zu verstehen, was Leerstandsaktivierung konkret heißen kann und welchen Mehrwert er hat, habe ich mit Sophia von der Garage Grande gesprochen. Die Garage Grande ist eine Zwischennutzung im 16. Bezirk. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, hören wir mal kurz rein, wie Sophia die Garage beschreibt.
Ich würde die wahrscheinlich als... Also die Garage würde ich wahrscheinlich als Community-Platz beschreiben sozusagen. Und ja genau, ein, Ort, an dem man Demokratie üben kann, sozusagen, weil da kommen sehr viele unterschiedliche Leute zusammen und alle müssen irgendwie miteinander auskommen, weil es sind ganz unterschiedliche Leute aus der Nachbarschaft auch drinnen. So würde ich es anderen Leuten beschreiben, ja.
Und ganz konkret, also was findet man dort, wenn man reinkommt?
Also am Eingang unten ist so eine Art Kobel, so eigentlich so ein Christkindlmarktstand. Das ist eigentlich von der Gebietsbetreuung, die diesen Ort sozusagen hosten. Und dahinter direkt ist gleich die offene Fahrradwerkstatt. Das wird betreut von so einem Kollektiv. Es gibt auch eine im gleichen, eigentlich im Eingangsbereich, so eine Boulderwand, aber die ist gerade nicht betreut. Also wenn jemand sich berufen fühlt, eine Boulderwand zu betreuen, kommt es gerne vorbei.
Hier ein Aufruf.
Ja, und dann im ersten Stock geht es gleich los mit so Hochbeeten von Nachbarinnen, die können da ihre Sachen anpflanzen und haben alle einen eigenen Türcode und können dann jederzeit reinkommen und ihre Pflanzen betreuen. Und da gibt es auch so eine, da gibt es seit neuestem eine Werkstatt und eine Siebdruckmaschine. Also wenn man ein Sieb hat, man kann leider noch keinen Sieb da selber produzieren, aber man kann diese Maschine benutzen und dann selber viele T-Shirts bedrucken. So. Genau, dann ist da noch eine, so eine Bar. Also wenn es Veranstaltungen gibt, können da Leute irgendwie Getränke ausgeben oder sowas. Natürlich nur gegen freie Spender. Im zweiten Stock gibt es Raum für Ausstellungen. Da können Kollektive kommen und es gibt, also im zweiten Stock gibt es eine, also es hat sozusagen eine Ausrichtung. Es dürfen nur Kollektive oder Gruppen ausstellen, keine einzelnen Künstler und keine Solo-Shows sozusagen. Auch weil das im Spirit der Auseinandersetzung stattfinden soll. Also die Leute sollen miteinander kommunizieren müssen, Sachen abmachen müssen. Und im dritten Stock gibt es Bienen und Tischtennis. Da hat Umdi, das ist ein Parkverein, sein Zuhause. Und im vierten Stock gibt es Yoga, Aikido und da haben Nachbarinnen auch so Outdoor-Wohnzimmer, sag ich mal. Ja, wo die im Sommer kommen, weil es im Sommer immer schön kühl ist in der Garage, weil es ist halt offen, aber schattig. Und da zieht so ein bisschen der Wind durch, das ist ganz angenehm. Ist auch immer voll viel Bewegung drinnen, weil hier sich ganz unterschiedliche Leute dafür melden. Also jetzt zum Beispiel hatten wir vor kurzem Playfighter drinnen, das ist irgendwie was ganz Neues. Oder einer hat sich gemeldet und der hatte schon eine Zeit lang einen Handstand-Workshop gegeben und hat jetzt einen neuen Ort dafür gesucht, genau. Und jetzt gibt es auch einen Handstand-Workshop in der Garage. Es ist halt immer das, was die Leute so mitbringen und anbieten wollen, das gibt es dann auch sozusagen.
Wir sehen also, wie divers das Angebot in der Garage ist. Und dadurch wird auch deutlich, was für unterschiedliche Bedürfnisse in einer Nachbarschaft zusammenkommen und wie wichtig es ist, dass es einen Raum gibt, in dem sich diese entfalten können. Sophia hat mir auch erzählt, dass dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Bedürfnissen und Vorstellungen natürlich auch für Reibung sorgen kann. Aber gerade dieser Austausch und die Konfrontation mit anderen ist ein weiterer Mehrwert.
Es ist eben, wie schon vorhin kurz mal erwähnt, Demokratietraining, weil man muss die Sachen direkt miteinander aushandeln, man muss so ein bisschen, ja, mit Ambiguitäten klarkommen sozusagen. Also man muss, ja genau, die Sachen sind immer ein bisschen offen, alles ist sehr fluide, sehr organisch sozusagen. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein großer Wert für diese Gesellschaft, weil durch Internet, durch Algorithmen, durch alles Mögliche ziehen sich alle immer mehr zurück in ihre Bubbles, in denen man, also, und das ist auch, ja genau, also Widerspruch zu ertragen ist einfach nicht so einfach und das muss man irgendwie üben, denke ich. Und dafür ist die Garage ein sehr guter Ort.
Ein sehr guter Ort für Diskurs also. Und so bietet die Garage wirklich viel Platz für Entfaltung statt einfach nur Platz für Autos. Wobei die Garage, wie Sophia es beschreibt, sowieso ungeeignet wäre für Autos und lange einfach leer stand.
Das stand sehr, sehr lange leer. Ich weiß es nicht, glaube ich, seit den 80ern oder sowas. Wow. Also wirklich sehr, sehr lange. Und die hat ist eine Fehlkonstruktion. Also die Decken sind zum Teil zu tief für große Autos. Und der Wendekreis ist zu klein, auch für normale Autos. Und ja, es ist einfach alles in allem eine Fehlkonstruktion. Aber eigentlich eine genau richtige Konstruktion für mich und für meine Zwecke sozusagen. Ja.
Abschließend habe ich Sophia auch gefragt, ob sie auch Nachteile oder Schwierigkeiten bei solchen Zwischennutzungen sieht.
Also man muss immer mit sehr viel Unsicherheit auf jeden Fall umgehen. Also wir haben jetzt irgendwie Glück, dass der das irgendwie, also der Bauherr, das Projekt auch sehr unterstützt und selber sehr mag. Und deswegen wir immer wieder eine Verlängerung bekommen. Aber das ist so im Allgemeinen nicht der Status quo. Und viele Leute müssen dann wieder nach einem Jahr bis 3 Jahre oder sowas raus. Dann hat sich aber eben schon irgendwie eine Gruppe gebildet oder sowas und man muss den Standard oder würde man ja dann gerne, man würde ja gerne wieder denselben Leuten ermöglichen, mitzukommen oder was auch immer. Also soll es nicht kleiner werden oder sowas. Genau. Und speziell für Leute aus dem Kulturbereich, also jetzt hat bildende Künstlerinnen oder so, die das dann nutzen, also jetzt wie zum Beispiel die Semmelweis-Klinik, ist es dann schon sehr viel Stress, jedes Mal das wieder zu planen, wo kann es als nächstes hingehen, was können wir machen, wie, ja genau. Also es hat immer mit sehr viel Unsicherheit zu tun.
Ich glaube, zusammenfassend kann gesagt werden, dass solche Zwischennutzungen trotz dieser Unsicherheiten einen ganz eindeutigen Mehrwert für die Menschen in der Umgebung haben können. So kann Leerstand vom Problem zu etwas Wertvollem für die Gesellschaft werden. Und um nochmal auf das Thema Leerstand allgemein zurückzukommen und ein Fazit zu ziehen. Leerstand ist ein vielschichtiges Problem, das soziale, ökologische und wirtschaftliche Dimensionen hat. Doch es ist auch eine Chance. Mit kreativen Lösungen und politischen Maßnahmen könnten wir Leerstand nicht nur reduzieren, sondern aktiv nutzen. Für mehr Wohnraum, mehr Freiraum und eine nachhaltige Stadtentwicklung.
So, das war's mal zum Thema Leerstand von mir. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Infos mitnehmen. Und damit übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Matthias, der noch 2 Lieder zum Thema Hausbesitz für euch hat.
So, unser erstes Lied heute ist ein klassisches Wiener Volkslied, das um 1880 entstanden ist und das aus der Perspektive zweier wohlhabender junger Erben erzählt. Hören wir es uns gleich an.
Dorf drunter auf ein Eck Nummer 2 steht ein dreistöckiges Haus dort, das gehört dem Papa. In einem Zimmer da drin steht ein Kasserala und da hat den Schlüssel dazu die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld, um das zu verputzen, sind wir auf der Welt. Wenn von Arbeiten gerettet wird, da kriegen wir einen Grant. Denn unser Vater ist Hausherr und Seidenfabrikant. Denn unser Vater ist Hausherr und Seidenfabrikant. Auf der Straße erst unlängst, was ist uns da geschehen? Ein Mann mit einem Besen schreit, Servus, Kollegen! Ja, wieso den Kollegen haben wir gerufen aufgebracht? Doch der hat drauf gesagt, ich hab's gerade so gemacht. Das Gödel vertrat und hab gehabt's wird nicht da, bis der letzte Knopf hin war in a 3, 4 Jahr. Jetzt kehre die Strassen, das ist doch genannt. Und mein Vater war Hausherr und Seidenfabrikant. Denn mein Vater war Hausherr und Seidenfabrikant.
Ja. Ja, das war das Lied Die Hausherrensöndeln oder auch bekannt unter dem Titel Unser Vater ist ein Hausherr. Das Lied wurde Anfang der 1880er in Wien komponiert. Der Text zu diesem Lied ist von Wilhelm Wiesberg und die Musik von Johann Scioli. Die Version, die wir gerade gehört haben, war gesungen vom Wiener Opernsänger Erich Kunz. Der Text ist aus der Ich-Perspektive zweier wohlhabender Erben verfasst, die darüber singen, wie froh sie sind, dass sie nichts arbeiten müssen und dass sie ihren Lebenssinn eigentlich darin sehen, das Geld zu verputzen, das ihre Eltern mit Miete und mit Seidenfabrikation verdienen. Wie bei den meisten Volksliedern ist der ursprüngliche Text erhalten und ist von mehreren verschiedenen Leuten über die Jahrzehnte hinweg aufgenommen worden. Es gibt zum Beispiel Versionen von Hans Moser und Paul Hörbiger, von Wolfgang Ambros, vom Helmut Qualtinger und noch viele mehr. Also man kann sich einige verschiedene Versionen anhören, die eigentlich fast alle gut gemacht sind. In den meisten dieser Aufnahmen werden dann zwei oder drei der Originalstrophen gesungen. Wer den vollständigen Text lesen oder die Originalnoten sehen möchte, kann auf wienerliedwerk.at oder volksmusik.cc gehen. Dort gibt es die Abzeichnung der Musik, des Textes und auch alte Notenblätter, auf denen man den Text original abgedruckt sehen kann. In den weiteren Strophen geht es nur darum, dass die Sänger dann in der Schule nicht richtig aufgepasst haben, beim Militär oder beim Bundesheer nicht richtig mitgemacht haben und eigentlich ihre Zeit nur damit verbringen, dass Mädchen hinterherstehen und die mit ihrem Gürt beeindrucken. Es heißt dann zum Beispiel, in der Geografie wissen wir nicht bis Tirol, dafür spielen wir sehr gut Karambol. Oder wir leben wie die Fürsten, hauen um mit dem Gürt, es ist uns wurscht, wann's der Mama dann fährt. Also das Lied zeichnet eben das sehr satirische und kritische Bild von den reichen Erben, die das Vermögen der Eltern verprassen. Und vor allem heißt es eben, unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Das heißt, sowohl Erben als auch Einnahmen durch Miete vom Hausbesitz sind beides sehr gute Beispiele für leistungsloses Einkommen. Weil einfach Land und ein Haus besitzen sowie Geld von den Eltern erben ist beides was, wofür man keine Leistung erbracht hat. Das wird oft auch als passives Einkommen bezeichnet, was eben heißt, dass man nichts dafür macht und eben nichts dafür leistet. Im Gegensatz eben zu dem Einkommen, das die meisten Menschen haben, das ist Einkommen durch Arbeit, wofür man dann ein Lohn oder Gehalt ausgezahlt bekommt, für die man auch was leisten muss und ohne Leistung fällt dieser Lohn und Gehalt dann eben weg. Wenn man sich mal anschaut, wie das Ganze steuerlich vom Staat behandelt wird, dann merkt man, dass Erbschaften in Österreich seit 2008 gar nicht besteuert werden, während für die Einnahmen aus Mieterträgen und auch aus der Arbeit der gleiche progressive Steuersatz gilt, mit einem Höchststeuersatz von 55% ab 1 Million Euro jährlich, also da sind Gehalt und Mieteinnahmen gleichgestellt. Ein wesentlicher Unterschied ist aber noch, dass beim Gehalt und beim Lohn Sozialversicherungsbeiträge automatisch anfallen, die sind bei den Mieteinnahmen nicht dabei. Das heißt also, die Versicherung des sozialen Zusammenhalts in Österreich und die Leistungen für Kranken, Pensionskasse etc. ist in Österreich eben den Arbeiterinnen und Arbeitern vorbehalten. Wer das passive, leistungslose Einkommen von Mieteinnahmen hat, dem wird sowas nicht aufgebürdet, der kann sich dann selber sozial versichern. Ja, abschließend kann man sagen, das Lied greift sehr schön und sehr lustig satirisch dieses Thema auf und stellt diese Ungerechtigkeit da zur Schau. Ich würde jedem empfehlen, sich den Text online genau durchzulesen und sich verschiedene Versionen anzuhören. Da wird man auf den Streamingdiensten sehr gut fündig. Das lohnt sich auf jeden Fall, um sich wieder mal vor Augen zu führen, dass reiche, faule Erben schon vor über 100 Jahren ziemlich genervt haben. So, unser nächstes Lied ist ein englischer Folksong, der 1954 verfasst, aber erst 2016 zum ersten Mal aufgenommen wurde. Und der handelt von einem sehr bekannten Immobilienunternehmer und Vermieter in den USA, speziell in New York. Hören wir uns gleich an.
Human.
Ja, das ist das Lied Old Man Trump. Das wurde 1954 verfasst von dem bekannten Liedermacher und Singer-Songwriter Woody Guthrie. Der hat zu der Zeit, also Anfang der 50er Jahre, in einem Gebäude in Brooklyn gewohnt, das von dem Vater von Donald Trump, Fred Trump, vermietet wurde. Und basierend auf seinen Erfahrungen und seinen Eindrücken von Fred Trump hat der Woody Guthrie den Text zu diesem Lied verfasst. Es ist aber tatsächlich nicht aufgenommen worden, zumindest nicht von ihm, bis 2016. Anfang 2016 hat der amerikanische Literaturprofessor Will Kaufman diesen Text entdeckt, während er in einer Bücherei für eine Biografie von Woody Guthrie recherchiert hat. Der hat diesen Text dann veröffentlicht und er ist Jahr 2016 aus gegebenem Anlass von mehreren Künstlern aufgenommen worden. Die Version, die wir uns gerade angehört haben, ist von der kalifornischen Rockband US Elevator, deren Frontmann Johnny Arion auch tatsächlich mit der Enkeltochter von Woody Guthrie verheiratet ist. In dem Lied prangert der Woody Guthrie eben die rassistischen Vermittlungspraktiken von Fred Trump an, der teils mit öffentlichen Geldern gefördert wurde, aber sich oft geweigert hat, an Schwarze zu vermieten, beziehungsweise eben dafür bekannt war, dass nur weiße Amerikaner und Amerikanerinnen in seinen Häusern leben haben können. Und solche Praktiken waren ja in den 1950er Jahren in den USA tatsächlich noch legal, also die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe war legal für private Entitäten und eben Unternehmer. Erst 1968 ist es in den USA gesetzlich verboten worden, bei der Vergabe von Wohnungen oder Häusern zu diskriminieren aufgrund der Hautfarbe oder auch aus anderen Gründen, was dann dazu geführt hat, dass 1973 die Trump-Organisation vom US-Justizministerium verklagt wurde, weil sie noch immer solche diskriminierenden Praktiken angewandt haben. Der damals 27-jährige Donald Trump hat dazu dann den berüchtigten New Yorker Anwalt Roy Cohn engagiert, um gegen diese Klage zu kämpfen. Letztendlich ist dieser Rechtsstreit außergerichtlich beigelegt worden, aber das Ganze gilt als ein wichtiges Kapitel im Leben des jungen Donald Trump und ist auch Gegenstand in dem Film The Apprentice, wo Donald Trump von Sebastian Stan und Roy Cohn von Jeremy Strong dargestellt werden. Die Aufnahme des Liedes ist insgesamt recht gut gelungen und ist eine interessante Erinnerung daran, wie lange die Trump-Familie schon medial rezipiert und vor allem kritisiert wird. So, das war's auch schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und immer dran denken, eine andere Welt ist möglich.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.